Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Zeit für Blaupause, ein Podcast rund um mentale und psychische Gesundheit. Der Podcast gehört zu Blaupause Gesundheit, einer ehrenamtlichen Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Mentale Gesundheit geht uns alle an. Deswegen setzen wir uns für den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten ein und informieren über verschiedene Aspekte rund um mentale Gesundheit. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. In dieser Folge wollen wir Vorurteile rund um das Thema Psychiatrie abbauen und euch einen Einblick in den Alltag in einer Psychiatrie geben. Dazu sprechen wir mit einer Psychologin des Zentrums für psychische Gesundheit des Uniklinikums Würzburg über ihre Arbeit und ihre Motivation für einen Beruf in der Psychiatrie. Ich bin Miriam.
Und ich bin Sonja von der Lokalgruppe Blaupause Würzburg. Wir sprechen heute mit Frau Dr. Roxane Sell.
Hallo.
Ja, auf jeden Fall schon mal schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen und unseren ZuhörerInnen erzählen, was Sie eigentlich arbeiten?
Ja, hallo, ich bin Roxane Sell. Ich arbeite als Psychologin und Psychotherapeutin im Zentrum für psychische Gesundheit des Uniklinikums Würzburg und ich arbeite dort auf der Verhaltenstherapiestation.
Das klingt auf jeden Fall interessant. Für welche Erkrankungen sind Sie denn dann überwiegend so zuständig?
Ja, also wie es der Name schon sagt, steht die Psychotherapie bei uns im Vordergrund, die Verhaltenstherapie. Das ist die Fachrichtung, die wir dort ausüben. Und Erkrankungen, die wir dort behandeln, sind alle psychischen Erkrankungen, bei denen, wie gesagt, die Psychotherapie und nicht unbedingt die Pharmakotherapie wichtig ist. Wir sind beispielsweise eine Schwerpunktstation für Zwangserkrankungen und Essstörungen und Angsterkrankungen. Aber wir behandeln auch posttraumatische Belastungsstörungen und andere Traumafolgestörungen, Depressionen oder beispielsweise auch Erkrankungen mit körperlichen Symptomen, die aber vorwiegend eine psychische Ursache haben. Das sind dann die sogenannten somatoformen Erkrankungen. Und was wir beispielsweise auch anbieten, ist ein Mutter-Kind-Setting zur Behandlung von postpartalen Depressionen.
Und was würden Sie sagen, sind so die häufigsten Erkrankungen, die auf Ihrer Station sind?
Das schwankt. Wir haben auf jeden Fall immer viele Zwangspatienten und Zwangspatientinnen. Wir haben auch immer Essstörungen und ja, Angsterkrankungen, PDBS. Also es hält sich relativ die Waage. Es ist eine sehr gemischte Station. Aber wie gesagt, alles Erkrankungen, bei denen die Psychotherapie wichtig ist.
Da haben Sie ja dann mit einem recht großen Spektrum an Erkrankungen zu tun. Warum haben Sie sich denn für Ihren Beruf entschieden? Was motiviert Sie dazu?
Ja, also tatsächlich habe ich mich erstmal gar nicht für den Beruf der Psychotherapeutin entschieden, sondern zuerst für das Studium der Psychologie. Damals, als ich das studiert habe, war das noch ein Diplom-Studiengang. Ich hatte angefangen, Medizin zu studieren, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es das nicht unbedingt trifft, was ich machen möchte. Und habe mich dann für ein anderes, spannendes, interdisziplinäres Studium, war ich auf der Suche danach mit so einem natur- und humanwissenschaftlichen Schwerpunkt, wo man dann im Verlauf auch viele Möglichkeiten hat, um sich zu spezialisieren. Und so bin ich zu dem Psychologiestudium gekommen. Und für meine Ausbildung zur Psychotherapeutin habe ich mich erst im Verlauf meines Studiums entschlossen und auch erst nach Studienabschluss dann mich angemeldet für diese Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Und das ist mit so eine Voraussetzung, wenn man hier als Psychologin, als Psychotherapeutin tätig sein möchte.
Als Psychotherapeutin kann man ja auch ambulant arbeiten. Warum haben Sie sich denn jetzt speziell für eine Tätigkeit in der Psychiatrie dann entschieden?
Ich habe im Rahmen des Studiums, das galt für die Diplomstudiengänge genauso wie heute für die Bachelor- und Masterstudiengänge, muss man ja Pflichtpraktika absolvieren. Und ich habe eines meiner Praktika im Hauptstudium damals hier in der Psychiatrie absolviert und war viele Wochen genau auf der Station, auf der ich jetzt auch viele Jahre später arbeite. Es gefällt mir einfach und hat mir auch damals gefallen, dieses stationäre, interdisziplinäre Setting. Man arbeitet im Team, man arbeitet mit vielen anderen Berufsgruppen zusammen und zusätzlich ist es noch eine Tätigkeit, die nicht nur klinisch ist, also nicht nur Patientenkontakt ist hier gefordert, wenn man arbeitet in der Uniklinik, sondern die Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich. Also Lehre spielt bei uns eine große Rolle, auch Forschung auch. Und wie gesagt, Supervision, Ausbildung von jungen Kollegen. Also es ist nicht nur die Zusammenarbeit mit Patienten und es ist halt insgesamt sehr, sehr vielseitig, immer spannend.
Das klingt auf jeden Fall super interessant. Es ist wahrscheinlich sehr schwierig zu sagen, wie so ein klassischer Arbeitstag bei Ihnen jetzt aussehen würde, aber können Sie ungefähr beschreiben, wie so ein klassischer Arbeitstag, falls es ihn gibt, aussieht?
Doch, tatsächlich habe ich klassische Arbeitstage, die sind kürzer, als man denken würde, weil ich nur in Teilzeit arbeite. Deswegen mache ich nicht so viel an einem Tag, wie wenn ich einen ganzen Tag hier in der Klinik wäre. Kommt immer so auf die Tage an. Die sind bei mir immer relativ, ja, laufen nach einem ähnlichen Prinzip ab. Ich fange morgens an, so um 7:45, mache meine E-Mail-Korrespondenz, trage eventuell noch irgendwelche Dokumentationen nach, wenn notwendig. Dann habe ich um 8.30 Uhr eine Morgenkonferenz, die findet zurzeit online statt über Zoom. Es war aber vor Corona immer eine Veranstaltung, wo sich alle Ärzte und Psychologen im Hörsaal getroffen haben. Da werden neue Patienten vorgestellt, die aufgenommen worden sind am vergangenen Tag. Und es wird auch berichtet aus den Diensten, ob es irgendwelche, ja, Dinge gab, die wichtig sind für die Kollegen zu wissen. Und danach, ab 9 Uhr, habe ich dann meistens ja Einzelgespräche auf Station oder Gruppentherapien, die man leitet. Ich habe dann viele Supervisionstermine, wo ich junge Kollegen in Bezug auf ihre Patientenfälle supervidiere. Und dann gibt es bestimmte Tage, beispielsweise am Montag. Da haben wir dann immer eine 1,5-stündige Teambesprechung. Da treffen sich alle Mitarbeiter von der Station, die Pflege, die Ärzte, die Komplementärtherapeuten und wir Psychologen und besprechen jeden einzelnen Patienten ausführlich. Und dann gibt es nochmal einen Tag, da ist die Oberarztvisite. Da findet dann so über 2 bis 3 Stunden dann auch nochmal ausführlich mit den Patienten und dem Oberarzt zusammen eine Visite statt. Und wenn die Vorlesungszeit ist, also innerhalb der Vorlesungszeit im Semester, habe ich dann noch an bestimmten Tagen meine Seminare, die ich halte für die Studenten.
Das hört sich ja sehr vielseitig an und ich finde es auch auf jeden Fall schön zu hören, dass Sie interdisziplinär auch so viel zusammenarbeiten, dann mit den anderen Berufsgruppen. Was macht Ihnen dann an Ihrem Beruf besonders viel Spaß oder worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie einen Arbeitstag vor sich haben?
Es ist ganz viel, worauf ich mich freue, oder auf die meisten Dinge freue ich mich tatsächlich wirklich. Gut, manche muss man machen, aber ich glaube, das ist bei vielen anderen Berufen auch so. Was mir besonders viel Freude bereitet, ist natürlich die Arbeit mit den netten und den motivierten Patienten bei uns auf der Station. Also die entscheiden sich ja auch für eine Behandlung, für eine Psychotherapie, proaktiv, wollen was an ihrer Situation, an ihrem Leiden verändern. Und da ist das Arbeiten mit denen zusammen natürlich sehr erfüllend und sehr konstruktiv und natürlich auch herausfordernd, klar. Aber das bereitet mir viel Freude. Dann die Arbeit mit meinen Kollegen zusammen. Wir haben beispielsweise auch Musiktherapie, Kunsttherapie und so dieses Erleben, dass man auf verschiedenen Ebenen am gleichen Thema arbeitet. Und was mir noch im Besonderen Freude bereitet, ich gehöre zu den älteren Kolleginnen hier in der Klinik, ist die Weiterbildung von unseren jungen Kollegen, die ihre Ausbildung zur Psychotherapeutin erst noch machen oder zum Psychotherapeuten und in dem Rahmen bei uns ihre praktische Tätigkeit absolvieren. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, die anzuleiten, denen zu helfen. Das sind meine Highlights. Aber eigentlich hat jeder Tag also viele Highlights, muss ich sagen.
Es klingt auf jeden Fall super schön, auch gerade, dass Sie sich so für Nachwuchsförderung einsetzen. Ist ja auch immer wichtig, dass man quasi Leute eben langfristig ausbildet und da eben auch vermitteln kann, dass man immer noch Spaß an dem Beruf hat. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es aber auch herausfordernde Dinge gibt. Was sind denn vielleicht so Dinge, die Sie in Ihrem Beruf als belastend empfinden, falls es das überhaupt gibt?
Also tatsächlich ist es so bei mir persönlich, dass ich jetzt das Inhaltliche Arbeiten nicht als belastend empfinde oder die Inhalte, mit denen man jetzt als Psychotherapeut, Psychotherapeutin konfrontiert ist. Was ich als belastend empfinde, ist einfach, wenn ich mich nicht ausreichend um die Dinge kümmern kann, die hier anstehen in der Klinik, die zu tun sind, und ich den Eindruck habe, keine Ahnung, ich müsste mich mehr mit den jungen Kollegen irgendwie, müsste denen mehr helfen, gleichzeitig Zeit für meine Patienten haben und einen Vortrag vorbereiten, also so das Übliche. Einfach, wenn ich nicht ausreichend Zeit habe, um allen Tätigkeiten so gefühlt angemessen gerecht zu werden. Aber ansonsten, das Arbeiten als Psychotherapeutin ist für mich persönlich nicht belastend.
Erleben Sie das öfter, dass Sie in Ihrer Arbeit dann auch mit Zeitdruck zu tun haben oder dass Sie das Gefühl haben, Sie haben vielleicht auch nicht genug Zeit für die Behandlung der PatientInnen?
Naja, also es ist so, dass ich seit einigen Jahren in Teilzeit arbeite und seitdem ist natürlich dieses Gefühl von Zeitdruck ein bisschen stärker geworden. Wir können schon priorisieren, wie wir unsere Zeit verteilen. Insofern, wenn man gut strukturiert ist, wenn man gut priorisiert, da einfach seine Kriterien hat, auch nach denen man priorisiert. Und da steht die Arbeit mit den Patienten natürlich ganz hoch oben. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich dann weniger Patientenkontakt habe aufgrund von anderen Dingen. Tatsächlich habe ich dann die Möglichkeit, wir haben eine sehr gute therapeutische Versorgung eben durch unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 10 Ausbildungsplätze, PIA-Plätze, Vollzeitstellen, die wir hier noch zusätzlich einfließen lassen können, was den Patienten einfach zu 100% auch zugutekommt in ihrer Betreuung. Und dadurch habe ich auch dann die Möglichkeit, beispielsweise mal weniger Patienten zu behandeln und mich um andere Tätigkeiten zu kümmern. Also im Regelfall bekomme ich es gut hin mit meinem Zeitmanagement.
Gab es auch schon mal einen Fall, wo Sie gesagt haben, das ist mir zu viel, das packe ich nicht, den muss ich abgeben, oder ist sowas noch nie vorgekommen?
Nein, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man als Therapeut sich dazu entscheiden kann, jetzt die Behandlung als Bezugstherapeut, sage ich jetzt mal, nicht weiterführen zu können. Das können auch so, sagen wir mal, nette Gründe sein, wie wenn ein Patient sich in die Therapeutin verliebt und dann kein gutes Arbeiten mehr möglich ist. Das kann natürlich aber auch sein, dass das mit der Geschichte des Patienten zusammenhängt, dass der Therapeut sich nicht mehr angemessen distanzieren kann, weil beispielsweise zu viele persönliche Parallelen vorhanden sind. Also ich habe tatsächlich noch nie eine Behandlung abgebrochen, aber was ich jetzt persönlich bei mir bemerkt habe, seit ich selber ein Kind habe, ist die Arbeit mit Müttern, die beispielsweise Verluste von Kindern und so erlebt haben oder auch in der Mutter-Kind-Ambulanz, wo es um dramatische und traumatische Situationen im Zusammenhang mit Kindern teilweise auch geht, dass da mir die Distanzierung schwerfällt. Es war schon immer noch möglich für mich, aber das wäre jetzt einfach so ein ganz spezifischer Bereich, wo ich sagen würde, da könnte es sein, dass ich mich eventuell auch mal überfordert fühle. Aber ansonsten, denke ich, habe ich da eine gute Einstellung, Haltung, die es mir immer möglich gemacht hat, mit meinen Patienten weiterzuarbeiten auch.
Kommt es auch vor, dass Sie so Patientenschicksale oder Geschichten, die Sie vom Patienten hören, dann auch nach der Arbeit noch beschäftigen? Oder haben Sie da Strategien, wie Sie das gut trennen können?
Ich kann es tatsächlich gut trennen, sehr gut trennen. Diese Strategien, die musste ich für mich nicht im Besonderen erlernen. Die ergeben sich bei uns hier in der Klinik und aber auch, wenn man ambulant tätig ist, einfach durch das Setting. Wir haben sehr viele Möglichkeiten zur Intervision oder auch in Teamsitzungen, da eben diese Schicksale zu teilen, darüber zu sprechen, auch über persönliche Belastungen damit unterzusprechen. Und das macht es mir gut möglich, das dann auch außerhalb meiner Arbeit ruhen zu lassen. Es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass ich über Patienten nachdenke, auch in meiner Freizeit. Aber dann denke ich eher darüber nach, welches therapeutische Vorgehen beispielsweise am hilfreichsten wäre, was ich als nächstes mit meinen Patienten machen möchte im Prozess, um da eine Veränderung zu bewirken.
können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, wie so Ihre Arbeit mit dem Patienten aussieht und wie Sie da eine Beziehung zu den PatientInnen aufbauen?
So eine Therapie ist ja in so verschiedene Stufen eingeteilt. Und grundsätzlich ist es immer erstmal wichtig, natürlich so man sagt auch oft so dieses Herstellen dieser vertrauensvollen Patient-Therapeuten-Beziehung, wobei das oft was ist, was im Verlauf automatisch erfolgt. Ja, einfach dadurch, dass man ein wertschätzendes und validierendes Verhalten gegenüber dem Patienten zeigt und sich die Beziehung zum Patienten natürlich im Verlauf auch immer weiter intensiviert, wie das so ist bei Beziehungen. Und zu Beginn ist es immer wichtig zu verstehen, ja, wie so eine Erkrankung entstanden ist, wie so eine Erkrankung auch von der ganzen Lebenssituation und von der Biografie her, wie die entstanden ist, diese Funktionalität der Erkrankung. Und dazu ist es wichtig, den Patienten gut kennenzulernen. Also zu Beginn lernt man die Biografie des Patienten kennen, lernt kennen, wie diese Erkrankung entstanden ist und macht sich so sein Modell gemeinsam mit dem Patienten. Da gibt es so die Begriffe der Mikro- und der Makroanalyse, also wie so auf Verhaltensebene so Problemverhaltensweisen aufrechterhalten werden, aber eben halt auch makroanalytisch in Bezug auf die Lebenssituation, wie diese Problematik, diese Erkrankung entstanden ist. Und wenn man dann das ausreichend gut verstanden hat, ist es natürlich wichtig, immer in so einer Therapie, vor allen Dingen auch bei uns in der Verhaltenstherapie, dass man gemeinsam und transparent Ziele für die Therapie vereinbart. Die werden auch oft schriftlich festgehalten, die werden konkret, also die werden formuliert in konkreten Veränderungen, die beobachtbar sind. Und nachdem man dann die Ziele vereinbart hat und die dann auch priorisiert hat, das ist auch wichtig in der Verhaltenstherapie, man kann ja nicht an allem irgendwie gleichzeitig arbeiten und man muss auch erstmal bei diesen Therapiezielen gucken, was sind jetzt die dringlichsten, also welche Bereiche verursachen das größte Leiden, die größte Einschränkung und andere Themen, die man dann vielleicht erst im Verlauf bearbeitet. Also wenn man diese Ziele dann festgesetzt und priorisiert hat, weiß, womit man beginnen möchte, dann folgt oft so ein Block, wo Psychoedukation gemacht wird, also wo viel Wissen an den Patienten auch weitergegeben wird über die Erkrankung und dann werden eben die spezifischen Interventionen, die notwendig sind, um in den einzelnen Bereichen Veränderungen zu erzielen, werden durchgeführt. Und das ist natürlich schon so, Psychotherapie ist ein komplexer Prozess. Da kann das immer mal sein, dass dann wieder andere Themen aufploppen, wichtig werden, parallel oder doch zuerst bearbeitet werden. Aber im Grunde geht es schon einfach darum, Ziele mit Methoden zu erreichen, immer wieder zu prüfen und zu verändern, wenn man beispielsweise den Eindruck hat, dass die nicht zielführend sind. Und ja, dann ist es bei uns ja auch so im stationären Setting, wir können jetzt keine Therapien anbieten, die über ein Jahr oder zwei Jahre oder gar noch länger andauern. Also unsere Therapieangebote, die sind sehr intensiv über einen kurzen Zeitraum, sage ich mal, so 8 bis 10, manchmal auch so 12 Wochen. Und nichtsdestotrotz versuchen wir dann aber am Ende der Behandlung, auch bei uns stationär, immer so eine Therapiebilanz zu ziehen, eine Rückfallprophylaxe auszuarbeiten, also zu formulieren, was ist wichtig für zukünftige Schritte. Und die meisten unserer Patienten, die entlassen wir dann quasi auch in eine ambulante Psychotherapie weiterführend oder dann eben auch fortführend in dem Sinne, dass die vorher schon die ambulante Therapie hatten und nach dem stationären Aufenthalt dann wieder die ambulante Therapie weiterführen.
Sie haben ja eben schon angesprochen, dass die PatientInnen eigentlich eher so sehr konzentriert bei Ihnen sind und dass Sie eben keine Langzeittherapien anbieten können. Oder in dem Setting, dass das halt nicht funktioniert?
Naja, Langzeittherapien, das muss man sich so vorstellen. Also der Begriff Langzeittherapie, Kurzzeittherapie, das sind Begriffe aus dem ambulanten Bereich. Das sind eine vorgegebene Anzahl an Stunden, die von der Krankenkasse beantragt werden. Und so eine stationäre Behandlung, es muss ja immer auch eine Indikation für eine stationäre Behandlung bestehen. Und wir haben eine Warteliste, natürlich, die gibt es überall. Und wir müssen halt auch immer gut prüfen, wie lang wir wem eben diesen sehr intensiven Rahmen eben zugutekommen lassen. Weil, wie gesagt, viele Patienten warten auch auf einen Behandlungsplatz.
Was würden Sie denn sagen, was unterscheidet Ihre Arbeit so ganz konkret von der ambulanten Psychotherapie und was sind vielleicht auch Vor- und Nachteile von einer stationären Behandlung?
Also ich glaube, von Vor- und Nachteilen im Vergleich zur ambulanten Therapie kann man jetzt gar nicht unbedingt sprechen. Das sind einfach unterschiedliche Indikationen. Ab einem bestimmten Schweregrad ist einfach eine ambulante Therapie nicht mehr möglich. Immer wenn eine ambulante Therapie möglich ist, dann sollte man das auch irgendwie natürlich ambulant machen. Aber es gibt einfach Indikationen, da brauchen Patienten einen geschützteren Rahmen. Einfach. Da brauchen die, es sagt, eine stationäre Therapie. Also es hängt vom Schweregrad eigentlich der Erkrankung ab, nicht von Vor- und Nachteilen. Ein schönes Bindeglied, was wir auch anbieten im Hause, sind Tageskliniken. Also das sind Patienten, die schon wieder in ihren Alltag zurück wollen, die beispielsweise, keine Ahnung, Kinder zu Hause haben, nachmittags und an den Wochenenden in den Nächten zu Hause sein möchten. Und da haben wir auch Tageskliniken, 3 Stück insgesamt, die es möglich machen, wo man wirklich nur von 9 bis 16 Uhr in der intensiven therapeutischen Behandlung ist und dann ganz normal in seinen Alltag zurückkehrt. Und Sie haben mich ja gefragt, so der Unterschied zur ambulanten Tätigkeit. Also für mich persönlich ist es als Therapeutin der Luxus von mehr Zeit für die Patienten. Aber das ist jetzt auch was wir im Besonderen auf der Verhaltenstherapiestation anbieten können. Da gibt es eben diese sogenannte psychotherapeutische Komplexbehandlung. Das sind 6 Therapieeinheiten, also das jetzt in der Fachsprache 25 Minuten, aber es sind auf jeden Fall 2 lange Therapiegespräche pro Woche, pro Patient, die man anbieten kann. Was für mich noch der Vorteil ist, also wenn wir jetzt doch von Vorteilen und Nachteilen sprechen, ist, wie ich schon gesagt habe, einfach dieses gleichzeitige Arbeiten von verschiedenen Berufsgruppen am Problem des Patienten. Also, dass ich zum Beispiel eine Sozialpädagogin habe, der ich sagen kann, bitte fragt deswegen mal nach oder kümmert euch darum, oder dass ich, wie gesagt, mit den anderen Komplementärtherapeuten dann auch noch auf verschiedenen Ebenen, dass man einfach schneller vorankommt, dass man da arbeiten kann. Und ja, was noch ein Vorteil ist, man hat als Psychotherapeut, gerade wenn es um Expositionsübungen geht, hat man einen geschützteren Rahmen für belastende Interventionen beispielsweise. Da weiß man, die Patienten, ne, sind gut auf Station aufgehoben, es ist immer jemand da und man entlässt die jetzt beispielsweise nach einer belastenden Intervention nicht in die Wohnung, wo sie dann beispielsweise alleine sind.
Unterscheidet sich Ihre Arbeit dann auch so hinsichtlich der Methoden, die Sie quasi zur Verfügung haben, beziehungsweise dem Therapieablauf von der ambulanten Therapie, oder ist es quasi eher die Intensität dann?
Also die Methoden, die wir anwenden, die werden ja im Wesentlichen von der Fachrichtung, dieser Therapierichtung vorgegeben, die wir gelernt haben. Es gibt ja so verschiedene Therapierichtungen und wie gesagt, es ist im Namen enthalten. Bei uns ist eben diese Fachrichtung Verhaltenstherapie, wobei es natürlich inzwischen so ist, die Verhaltenstherapie hat sich stark verändert. Das ist ein sehr integratives Arbeiten, das beinhaltet ganz viele Aspekte auch aus anderen Therapieschulen und letztlich die Methoden, die wir anwenden, das unterscheidet sich nicht von den ambulanten Therapien. Also es ist höchstens mal so, dass wir sagen können, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man bestimmte Interventionen wie zum Beispiel eine Traumaexposition oder so besser bei uns durchführen kann, weil der Rahmen beschützter ist. Ich muss noch was ganz Wichtiges natürlich dazufügen. Ich arbeite in der Psychiatrie und bei uns ist es ja immer so, ja, Leitlinien, empfohlene Behandlung und eine gleichzeitig pharmakologische Therapie, die von unseren Ärzten natürlich auch im Rahmen dieser stationären Behandlung viel intensiver und viel, ja, besser überwacht sozusagen angeboten werden kann. Die können schneller reagieren, die können quasi jeden Tag fragen, wie es den Patienten geht und entsprechend dann auch die Medikation da optimieren, dass die Patienten bei uns optimal auch profitieren dann auch von der Psychotherapie.
Okay, alles klar. Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie auch viel mit jungen KollegInnen zusammenarbeiten und da auch in der Lehre tätig sind. Was würden Sie denn Menschen raten, die auch PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen in der Psychiatrie werden möchten?
Also zunächst mal Psychotherapeutinnen in der Psychiatrie. Alle von denen, die Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten werden wollen, müssen ein Jahr in der Psychiatrie ein Praktikum absolvieren. Es gibt so eine Maßgabe, so eine Vorgabe, dass jeder 1200 Stunden in einer psychiatrischen Klinik ein Praktikum machen muss, nach Abschluss des Studiums eben im Rahmen dieser Psychotherapieausbildung. Und das ist für viele insofern vielleicht eine Belastung, weil man bekommt nur ein Praktikantengehalt. Das hat sich verbessert, das war nicht immer so. Teilweise hat man da früher gar nichts dafür bekommen. Es ist jetzt inzwischen sehr, finde ich, gut geregelt. Aber trotzdem natürlich, man arbeitet da Vollzeit in der Psychiatrie, bekommt aber nur ein Praktikantengehalt, obwohl man da schon sehr verantwortungsvolle Tätigkeiten durchführt. Der Rat wäre auf jeden Fall, ja, das durchzuhalten, das zu machen. Also wobei die meisten sind davon begeistert. Also die machen im Rahmen ihres Studiums schon ihre Praktika bei uns und die meisten der Psychologen und Psychologinnen, die das machen, bewerben sich dann auch später bei uns für eine Tätigkeit im Rahmen dieser PIA-Zeit. Und mein Rat ist, es lohnt sich. Also es ist wirklich, es ist ein toller Job. Wobei natürlich im weiteren Verlauf dann schon diese Stellen für Psychologen in Kliniken, in Psychiatrien sind natürlich begrenzt. Viele lassen sich dann im weiteren Verlauf auch ambulant nieder. Bei uns im Besonderen in der Uniklinik ist es halt so, dass wir schon uns auch freuen, wenn da Psychologen auch ein Forschungsinteresse beispielsweise mitbringen. Wir sind Uniklinik, das wird natürlich besonders gern gesehen, wenn da die Interessen auch vielseitig sind und nicht nur auf der Klinik liegen.
Jetzt haben Sie ja gerade Forschungsinteresse angesprochen. Was ist denn Ihr Forschungsinteresse oder sind Sie auch noch in der Forschung aktiv oder eher nicht?
Ja, also ich war früher deutlich mehr in der Forschung aktiv. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich es gerade gar nicht. Ich habe, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, habe ich in ganz vielen Projekten mitgearbeitet, auch von der EU geförderten Projekten, in denen es um Depressionsprävention und Suizidprävention ging. Und im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich beispielsweise im Besonderen neuropsychologische Untersuchungen bei Patienten mit Herzinsuffizienz durchgeführt. Zum aktuellen Zeitpunkt muss ich zugeben, bin ich konzentriert auf Klinik und Lehre.
Es gibt ja auch viele verschiedene Vorurteile zur Psychiatrie. Wurden Sie schon mal damit konfrontiert?
Ja, natürlich, das bleibt nicht aus. Ne? Im Alltag ist man natürlich von verschiedensten Altersklassen immer mal wieder konfrontiert. Aber ich muss sagen, sobald man anfängt zu berichten über seine Tätigkeiten und über die Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet, sind diese Vorurteile ganz schnell verflogen.
Okay, das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, dass Sie da mit Ihrem Beruf auch so zufrieden sind und das dann auch in Ihrem Umfeld so ausdrücken können, dass Sie da auch ein bisschen dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Wir haben noch eine Frage zum Abschluss, die wir in jeder Folge stellen. Und zwar, was ist denn Ihr Gute-Laune-Lied?
Ja, ich habe die Fragen ja schon bekommen. Insofern konnte ich schon kurz drüber nachdenken, was ich sagen möchte. Und ein Lied, bei dem ich immer gute Laune bekomme und mit dem ich sehr schöne Erinnerungen verbinde, ist von den Ärzten das Lied Westerland.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für den Liedtipp. Den finden unsere ZuhörerInnen dann wie immer in unserer Gute-Laune-Playlist. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute so zahlreiche Einblicke gegeben haben und auch so viel aus Ihrem Arbeitsalltag erzählt haben. Ich denke, das war für viele ZuhörerInnen sehr interessant und auch vor allem für uns. Ich habe heute wieder richtig viel gelernt und vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Du hast einen Themenvorschlag für uns oder würdest gerne selber in einer Folge zu Wort kommen? Dann schreib uns über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findest du zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Shownotes. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!